Seelenfutter Folge 110. Von sehnsüchtigem Ohr und dem Wind der Tatra. Gedichte von Emily Dickinson und Franz Werfel.
Der tiefe Seufzer eines Froschs an einem Sommertag, auf einen im Vorübergehen berauschend wirken mag.
Der tiefe Seufzer eines Froschs, oder? Das ist ein Einstieg in die 110. Folge unseres Seelenfutters.
Ja, in diesem Zahlenraum kann man sich schon mal vertun.
Genau, da kann man sich schon mal ein bisschen verhaspeln. Es ist nicht zu glauben. Hallo und herzlich willkommen euch allen, die uns zuhören, egal wo. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Die Stimme habt ihr gerade gehört, das sind Friedemann Margor, Pastor in Husum, in seinem Arbeitszimmer oder dem Arbeitszimmer irgendwo anders.
Ich bin gerade unterwegs.
Genau, du bist unterwegs.
Was ja nichts macht.
Überhaupt
nicht. Bei unseren technischen Möglichkeiten, solange in diesem Orbit, alles in Ordnung. Und die andere Stimme, Susanne Krasowski, Autorin, auf AIDA steht. Genau. Hallo Susanne.
Hallo Friedemann.
Wir legen wieder los zum 110. Mal.
Und stellen uns
Frosch.
Genau, und stellen uns Gedichte gegenseitig vor und stellen dazu auch Bibelverse und sprechen darüber. Und heute haben wir zwei ganz tolle Gedichte von einer Bekannten und einem Dichter, den wir hier noch nicht hatten, Franz Werfel. Ein Skandal eigentlich, oder? Dass wir den noch nicht vorgestellt haben.
Ja. Also es darf nicht die 111. Folge kommen und wir hatten den noch nicht im
so
Programm.
Ist das.
Deswegen machen wir es jetzt einfach.
Genau.
Aber Emily Dickinson, die hast du uns schon vorgestellt und sie war da so eine Freude und Offenbarung, so dass ich mich wirklich geschüttelt habe, ein bisschen vor Heiterkeit, als ich gelesen habe. Jetzt geht's wieder mit Emily.
Ja, genau. Ja,
wir hatten Magst du trotzdem noch mal ein bisschen erzählen?
Unbedingt.
Schon zweimal?
Zweimal hatten wir sie, ja, unbedingt. Ein bisschen was müssen wir auf jeden Fall erzählen. Also 1830 in Massachusetts geboren, auch so ein Zungenbrecher wie die 110. Folge, Massachusetts. Geboren in Amherst, wuchs in einer strengen kalvinistischen Familie auf, ihr Vater, angesehener Jurist und Patriarch, mit ganz engem Weltbild und engen Ansichten. Vor allen Dingen, was die Frauen in der Gesellschaft in Amherst im 19. Jahrhundert angeht.
Was sie dürfen und vor allen Dingen, was sie nicht dürfen.
Vor allen Dingen, was sie nicht dürfen, genau. Und ihr Großvater hat das auch heute noch berühmte Amherst College mitbegründet. Also was sie dürfen, was sie nicht dürfen, das hat Emily und ihre Schwester tatsächlich ein Leben lang begleitet. Sie durften zur Schule gehen, sie durften aber dann nicht zur Universität. Das war vor allen Dingen für Emily ein harter Schlag, ein aufgewecktes, lustiges, fröhliches Mädchen, das ganz viel gelesen hat und ganz wissbegierig war, die aber dann nicht ins College durfte, weil sich das für ein Mädchen ihres Standes nicht gehörte. Sie ist dann in eine religiöse Seminarschule gekommen, wo sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat mit 17.
Macht wahrscheinlich nur halb so viel Spaß, oder? Wenn ich es mir so vorstelle.
Ich glaube ja. Also wenn du an Naturwissenschaften, Philosophie, Sprache interessiert bist und wissbegierig bist, und dann auf eine Seminarschule kommst, ich glaube, das ist einfach nicht ihrs gewesen. Sie war dann auch renitent, ist nach einem Jahr auch geflogen sozusagen von der Schule und zu ihrer Familie zurückgekehrt. Und ihr Vater war jetzt nicht so begeistert über ihr renitentes Wesen, hat sie aber natürlich zu Hause wieder aufgenommen. Und sie hat dann daheim gelesen und begann heimlich zu schreiben in aller Stille. Die Texte sind dann aber doch in eine Zeitung gelangt, ihre frühen Gedichte. Ihr Vater hat sie gelesen und hat ihr von da ab verboten zu schreiben. Er war völlig außer sich, dass eine junge Dame der Gesellschaft in Zeitungen veröffentlicht. Und dieses Verbot hat dazu geführt, dass sie sich immer mehr zurückgezogen hat Also sie wollte dann irgendwann ihr Zimmer kaum noch verlassen. Zum Schluss hat sie es gar nicht mehr verlassen und hat sich dort, wir haben das schon mal beschrieben, so eine Art Parallelwelt aufgebaut. Hm. Hat viele Briefe geschrieben, eine große Korrespondenz gehabt, fast 1200 Briefe mit über 90 Briefpartnern, hat ja auch Zeitungen gelesen jeden Tag. Hat am Anfang noch Besuch empfangen, irgendwann gar nicht mehr. Und hat dann, so ist es zumindest überliefert, zum Schluss ihr Zimmer überhaupt nicht mehr verlassen, nur noch nachts. Eine kleine, schmale Frau, meist weiß gekleidet, die wie so eine Elfe oder Fee nachts übers Grundstück schritt, um ein wenig Frischluft zu bekommen und dann wieder in ihrem Zimmer verschwand. Wirklich verrückt. Und in ihrem Zimmer hat sie geschrieben, und zwar nicht nur die Briefe, sondern auch Gedichte, die sie niemandem gezeigt hat. Vor allen Dingen nicht nach dem nach diesem Auftreten und dem Donnerwetter ihres Vaters. Sie starb dann früh mit 56, 1896 in ihrem Elternhaus. Und dann haben ihre Schwester und ihre Schwägerin ihren Nachlass gefunden. Und wir haben das schon einmal gesagt, aber ich sage die Zahl nochmal, weil es wirklich unglaublich ist. 1789 Gedichte hat sie hinterlassen. Alle aufbewahrt in ihrem Zimmer. Und ihre Schwester und ihre Schwägerin haben sich über dieses Werk gebeugt und es rekonstruiert und sozusagen zusammengesetzt und dann überliefert, indem sie alle Gedichte auch nummeriert haben. Also jedes Gedicht trägt eine Nummer, keine Überschrift. Und 4 Jahre nach ihrem Tod ist dann die erste Auswahl dieser Gedichte erschienen. Und 2015, ich habe das schon mal gesagt, ich kann aber allen nur auch diese Ausgabe sehr ans Herz legen, hat der Hansa Verlag eine Gesamtausgabe veröffentlicht, die wirklich sehr, sehr schön ist. Und mitgebracht habe ich uns heute für die 110. Folge unseres Podcasts das Gedicht Nummer 1394 von Emily Dickinson. Und das geht so. Der tiefe Seufzer eines Froschs an einem Sommertag auf einem im Vorbeigehen berauschend wirken mag. Sein Abschwellen jedoch macht einen Frieden wahr, der nach Befreiung aus dem Leib sehnsüchtig macht das Ohr. Müsste man fast nochmal lesen, oder?
Mach doch mal.
Einmal noch, oder? Der tiefe Seufzer eines Froschs an einem Sommertag auf einem im Vorbeigehen berauschend wirken mag. Sein Abschwellen jedoch macht einen Frieden wahr, der nach Befreiung aus dem Leib sehnsüchtig macht das Ohr. Tja.
Ja, gut, das noch ein zweites Mal zu hören oder ein zweieinhalbtes Mal. Ich habe ja am Anfang schon die erste Hälfte gelesen, denn es ist so schnell vorbei und gleichzeitig es ist ja doch auch in der Wortstellung und in dem Satzaufbau ein bisschen schachtelig. Also es braucht ganz spitze Ohren, ganz hohe Aufmerksamkeit, um diesen kleinen Weg mitzugehen, dieses Gedichts. Wunderschön. Sehr besonders, so eine Miniatur am Teich, am Sommerteich.
Genau. Ja, genau. An einem Sommertag oder vielleicht jetzt auch an einem Frühlingstag. Also ich höre jetzt auch schon ab und an die Frösche quaken. Und es ist dieses Vorbeigehen, dieses Lauschen, dieses Haschen eines Tons, der einem, also so verstehe ich das. Das ist der Grund, warum ich darauf überhaupt aufmerksam geworden bin, auf dieses Gedicht. Wir sind jetzt wieder umgeben von so vielen Tönen draußen in der Natur, die einen aufmerken lassen und denken, ah, das kenne ich und ach, wie schön, dass ich es wieder höre. Ja, ob es das, wir hatten, glaube ich, das in der letzten Folge, ob es das zwitschern der Vögel ist, mit dem man jetzt wieder morgens geweckt wird. Mhm. Oder vielleicht mal ist, ich warte jetzt auf das Zirpen der ersten Grille oder eben das Quaken des ersten Froschs. Und dann diese Wendung, also ich höre das Geräusch und berausche mich daran und bin froh, es wieder zu erkennen und wieder bei mir zu haben. Und dann der zweite Teil, den ich so besonders finde, über den ich so viel nachdenken musste, sein Abschwellen jedoch, das heißt, wenn es nachlässt, wenn ich es nicht mehr höre, macht einen Frieden wahr, der nach Befreiung aus dem Leib sehnsüchtig macht das Ohr. Also da ist etwas, was über dieses erste Berauschen, über dieses, ach ja, wie schön, ganz weit hinausgeht. Sondern wenn es verklingt, dieses Geräusch, und danach diese Ruhe, die macht einen Raum auf, den ich so noch nicht gedacht habe, aber den man vielleicht sogar mal ein bisschen empfunden hat. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht an einem Sommerabend, wenn man die Grillen hört und dann hören sie auf und dann kommt so ein feierlicher Friede, eine Ruhe, wo man so ganz bei sich ist, ja, und so ganz konzentriert sein kann und ganz entspannt dabei. Und das, finde ich, beschreibt sie da in einer und gibt dem Ganzen einen Zungenschlag, eine Nuance, die ich sehr besonders finde. Die Befreiung aus dem Leib.
Ich will noch mal bei diesem Froschbild bleiben, ja. Susanne. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mit dem Abschwellen gemeint ist die Stille nach dem Klang, sondern ich habe es eher so gelesen, dass wenn der Frosch loslegt, also das ist ja fast eine Explosion, ne? Also es ist unheimlich kraftvoll, unheimlich dynamisch und dann klingt dieser Ton so aus und man hat die totale Anspannung am Anfang und dann so eine große Entspannung in diesem Abschwellen. Aber auch indem er noch so verklingt. Das ist schon ein sehr gechillter Moment, auch für den Frosch. Also der muss, der bringt viel Kraft auf.
Ja, um ja, in der Tat. Es ist für beide, für den Zuhörer und für ihn. Ja, ja.
Und dann hat es, also, wenn er könnte, würde er Om dabei rufen, glaube ich. Also es gibt so ein paar paar Buddha-Darstellungen mit Frosch, als Frosch. So. Na, wow. So, dann fließt es so aus. Und dieses finde ich so fein, weil es in demselben Ausatmen zwei Seinszustände gibt, den der Spannung und den des Loslassens und der Entspannung.
Ja, interessant, also du sozusagen beziehst das eher auf den Frosch, ich eher auf den im Vorbeigehen lauschenden und berauscht seienden Zuhörer, aber für beide stimmt es wahrscheinlich. Es stimmt für den das Geräusch macht und für den, der das Geräusch wahrnimmt.
Aber das sind die beiden Ebenen. Also
das sind die beiden Ebenen,
Der Frosch und auch sein sonorer Sound ist natürlich berauschend und wenn ich dran vorübergehe, berauscht es mich.
Ja.
Und wenn er sich so entspannt in dem Abklang, dann kommt diese Entspannung in mich rein und es es entsteht ein Frieden in mir.
Genau.
Und eine Sehnsucht in mir. Also das Außen spiegelt sich und wirkt und durchdringt das Innen.
Genau, so lese ich das auch. Das war das, was ich meinte. Es ist, du hast dieses erste Bild in der ersten, es sind ja zwei Strophen, zwei kurze mit vier kurzen Versen. Und es ist dieses Bild am Anfang. Und dann in der zweiten Strophe das Kontemplative, das Loslassen, das die Entspannung. Aber die letzten beiden Verse haben es mir wirklich angetan, denn nach Befreiung aus dem Leib sehnsüchtig macht das Ohr. Also diese Sehnsucht, dann mit dieser Entspannung aus sich herauszutreten, das finde ich so besonders. Und deswegen habe ich es uns mitgebracht, weil das ja tatsächlich etwas ist, was und möglicherweise, also wie so eine Meditationsübung auch mal mitnehmen kann.
Absolut.
Ja, ja, man kann sich berauschen an dem, was man hört und dann loslassen und nachklingen lassen und damit immer ein Stückchen weiter in die Entspannung kommen und gleichzeitig eben damit im Hier und Jetzt sein und in der Sehnsucht aus dem herauszutreten.
Und in dem, weißt du, in dem Gesamtbild zeigt sich, dass das Glück nicht in dem Knall liegt, sondern in dem Frieden danach sozusagen. Also ja. Und das ist schon ein ganz schöner Einspruch gegen das, was wir in unserer Zeit oft erleben. Also das muss intensiv, stark, schnell, laut, groß sein. Und und es ist toll, wenn es intensiv und schnell und groß ist. Aber der innere Frieden entsteht nicht in der Aufregung, sondern in diesem ganz bewussten Abschwellen und Nachspüren einer großen Erfahrung. Dann geht es so ganz tief ins Herz.
Genau. Und das ist genau das, glaube ich, meint sie damit. Also das ist, glaube ich, auch ihre Art des Wahrnehmens. Also dieses Nachklingen lassen, dieses Nachschauen, und damit auch einen Raum öffnen. Also damit Möglichkeiten haben und sich nicht immer nur und finde das auch eine sehr schöne Übertragung von dir, sich eben nicht immer nur berauschen zu lassen, ja, auf einen im Vorbeigehen berauschend wirken mag, deswegen schreibt sie das ja auch ein bisschen
Vorbehalt, ne?
Ganz genau, deswegen schreibt sie auch so ein wenig im Konjunktiv, ja, also möglich, dass es dann berauscht, aber dieses Berauschen ist nicht das, worauf sie hinaus will, sondern es gibt etwas danach, was noch größer ist oder was noch mehr bereithält, und das finde ich, ja, das ist darauf so aufmerksam zu machen mit so einer Kleinigkeit, also mit so einem Bild, das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist ja eines ihrer großen, ich finde, darin ist sie Meisterin, in diesem genau feinen Hinschauen und dem Ausloten, was für Möglichkeiten liegen da bereit. Da gab es ja einige Gedichte, die wir schon oder zwei Gedichte, die wir ja schon hatten. Und die finde ich beides mal eigentlich darauf hinwiesen.
Vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte ist natürlich diese Zeile, der nach Befreiung aus dem Leib sehnsüchtig macht. Nochmal, finde ich, verdichtend.
Ja, in der Tat.
Also für Menschen, die in so einer Enge leben.
Ja.
Dass sie sich aus dieser kleinen Sommerszene ein Stück Freiheit und Frieden vielleicht auch rausschnitzen können, so wie sie das geschafft hat.
Ja, genau. Du hast uns ein Liebewort. Genau, das hat mich sehr fasziniert.
Ja, ein ganz besonderes Wort aus dem Römerbrief. Apostel Paulus schreibt, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt.
Ja.
Und es nimmt diesen tiefen Seufzer des Frosches auf und macht daraus ein großes Bild, dass die ganze, alles was lebt, alles was geschaffen ist, diesen tiefen Seufzer ausstößt. Und was ja auch im spirituellen Sinn dann eine ganz enge Verbindung schafft, also die rüschelt da nicht so vor sich hin, sondern lebt und liebt und leidet und schmachtet auch in ihrer Weise. Und gerade angesichts von Klima- und Umweltkrisen ist mir dieses Wort immer sehr nah.
Ja.
Die gesamte Schöpfung seufzt. Aber hier nehme ich es mal anders und stelle es zu diesem tiefen Seufzer des
Wunderbar.
Fuchs.
Wunderbar, vielen Dank.
Ja, liest du es uns
dann? Ja, sehr gerne. Gedicht Nummer 1394. Der tiefe Seufzer eines Froschs an einem Sommertag auf einem im Vorbeigehen berauschend wirken mag. Sein Abschwellen jedoch macht einen Frieden wahr, der nach Befreiung aus dem Leib sehnsüchtig macht das Ohr. Emily Dickinson. Ja, eine kleine Miniatur zum Einstieg. Und dann hast du etwas dazu gestellt, das mir ausgesprochen gut gefällt.
Ja, ich muss sagen, ich muss dich ein bisschen auf den Weg mitnehmen. Ich habe erstmal gedacht, als ich das Dickinson-Gedicht gelesen habe, also erstmal gedacht, oh, hau, wie schön, wow, was soll jetzt kommen? Und dann habe ich gedacht an meine schönen Haiku-Bände, weil unter den Haiku das Froschmotiv gar nicht selten ist. Also für mich eigentlich überraschend häufig vorkommt, wenn ich da drin lese. Und habe es dann aber doch zur Seite gelegt und verworfen, weil Emily Dickinson schon so reduziert ist. Und jetzt noch mal ein Haiku, das ist ja irgendwie, also so geht's dann auch nicht. Ich habe einen anderen Text gefunden und er ist eher das Kontrastbild oder finde ich ein Gegenüber zu dem und nimmt es nicht, fängt den Ball nicht auf und spielt es sozusagen selbst, sondern macht es ganz anders. Franz Werfel und wir haben es eingangs schon gesagt, heute beenden wir eine skandalöse Lücke in unserem kleinen feinen Podcast. Franz Werfel hätte hier längst schon gelesen sein müssen. Ich war mir auch sicher. Ich habe geguckt, was hatten wir eigentlich schon von Werfel und da habe ich gemerkt, ist ja gar nichts. Ja. Verrückt.
Ja, danke, danke, dass du damit jetzt endlich ein Ende machst.
Ja, man kann ja auch, wenn einem das bewusst ist, nicht mehr ruhig schlafen. Ja. So, und jetzt dieses Gedicht von ihm. Ich liebe ihn sehr, kenne ihn aber bisher wenig als Lyriker, vor allen Dingen als Romanschriftsteller habe ich einiges Faszinierendes von ihm gelesen. 1890 ist er geboren in Prag, 1945 gestorben, ist also, du sagtest, Emily Dickinson 56 geworden, er 55, er starb im August 45, also in diesen Jahren geht es ja nochmal besonders hinzugucken, im US-amerikanischen Exil, also nach Kriegsende in Beverly Hills. Ist in Prag groß geworden, in einer wohlhabenden Familie. Der Vater war Fabrikant und die Familie gehört zum deutsch-böhmischen Judentum. Ist eng vertraut und verbunden gewesen mit der Meisel-Synagoge in Prag. Es gab eine große jüdische Szene dort, aber das Beherrschende war natürlich der Prager Katholizismus in der Szene. Und in dieser sehr interessanten und kreativen und lebendigen Melange ist er groß geworden, hatte früh Verbindung mit dem sogenannten Prager Kreis von Literaten, Max Brod, Kafka, Ernst Deutsch, ist aber nach der Schule erstmal los nach Hamburg ein Jahr in einer Speditionsfirma gearbeitet, hat dann freiwilligen Militärdienst gemacht in Prag und war schließlich Lektor beim Kurt Wolf Verlag in Leipzig, wo ich jetzt gerade bin, gucke mal. Und war in der Zeit mit Rilke befreundet, mit Walter Hasenclever, mit Karl Kraus, also na klar, die kannten sich alle. Wahrscheinlich ist mir auch bezüglich unseres Podcasts Franz Werfel geläufig, weil wir ihn immer mal aufgezählt haben als
bestimmt, ja, sicher.
Bekannt
das ist ja, wir sind ja so ein bisschen der 19. Jahrhundert Podcast. Also glaube ich auch, dass das so ist.
Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem er auch als Soldat teilgenommen hat, hat er zwei Jahrzehnte in Wien gelebt, hat dort Alma Mahler getroffen. Die dann später Alma Mahler Werfel genannt wird. Zu der Zeit war sie die Witwe von Gustav Mahler und verheiratet mit Walter Gropius. Das hat die beiden nicht gehindert, sich unglaublich ineinander zu verlieben. Und daraus ist eine der großen Liebesgeschichten des frühen 20. Jahrhunderts geworden. 1929 haben sie geheiratet. Wenn ich das richtig lese, schon irgendwie auch eine gewisse toxische Beziehung. Susanne, also er war wahnsinnig abhängig von ihr und hat sie unwahrscheinlich geliebt und sie ihn bestimmt auch, aber sie war ja schon eine klare Antisemitin und das ist dann auch nicht so einfach gewesen und hat ihn auch immer ganz schön auf Distanz gehalten. Ich glaube, das war ganz schön tricky, aber unglaublich inspirierend und Werfel sagt, hätte ich sie nicht getroffen. Ich hätte so vor mich hin gemuckelt mit meinen Gedichten. So, sie hat ihn auch aus sich rausgelockt. Mit ihr ist er von Wien nach Südfrankreich ins Exil gegangen, als die der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland drohte, nach Saint-Denis-sur-Mer und dann, als die Nazis auch in Frankreich eingefallen sind, über Spanien, Portugal in die USA. Vor allen Dingen einen großen Namen hat er als Romanautor, das hatte ich schon gesagt, historische Motive hat er verarbeitet. 24 hat er einen Verdi-Roman geschrieben, der eine richtige Verdi-Renaissance ausgelöst hat. Ich habe sehr geliebt seinen Jeremia-Roman, aber auch Abiturienten-Tag fand ich toll. Die 40 Tage des Musa Dag, ein wichtiger Roman, der das Schicksal des armenischen Volkes beschreibt. Dram, Libretti, im Grunde genommen sehr, sehr, sehr erfolgreich zu seiner Zeit gewesen, aber die Gedichte sind nicht so rezipiert worden und er sah sie eigentlich über allem in seinem Werk. Und jetzt habe ich ein Gedicht aus dem Band Schlafen und Erwachen und das heißt Das Bleibende. Solange der Tatra-Wind leicht slowakische Blumen bestreicht, so lang wirken Mädchen sie ein in trauliche Buntstickereien. So lang noch im bayerischen Wald die Axt im Morgengrauen hallt, so lang auch der Einsame sitzt, der Gott und die Heiligen schnitzt. So lang auf ligurischer Fahrt das Meer seine Fischer gewahrt, so lang wird am Strande es schauen die spitzenklöppelnden Frauen. Ihr Völker der Erde, mich rührt das Bleibende, das ihr vollführt. Ich selbst, ohne Volk, ohne Land, stütz nun meine Stirn in die Hand. Das Bleibende.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Also das ist sehr besonders. Vor allen Dingen aufgrund der letzten Strophe natürlich. Aber sag doch erstmal, warum du das zu dem Dickinson-Gedicht gestellt hast.
Also in dem Dickinson-Gedicht finde ich ein starkes Motiv des Vorübergehen und des Abschwellen und des Loslassen und die Veränderung, die sich in dieser in diesem winzig kleinen Bild zeigt und aus in der so viel geschieht. Und hier lese ich die Sehnsucht, so wie es der Titel sagt, nach dem Bleibenden. Das ist sozusagen der Kontrapunkt, das ist das Gegenspiel dazu. Und ich finde dieses Gedicht bezaubernd in seiner Schlichtheit. Also Werfel, ich glaube, das kann man schon sagen, Susanne, der kann auch Kitsch, also der kann auch echt schwelgen, so. Das ist hier kein Kitsch und kein Klischee, sondern das sind drei Stillleben.
Ja.
So würde ich das mal bezeichnen, die er da entwirft oder die er da skizziert. Drei Stillleben. Das Gedicht ist 35 geschrieben, also vor dem der Exilsflucht aus Wien. Aber sicherlich in Ahnung, in Vorahnung. Ja, aber es greift ja auf eigentlich auf alte Bilder zurück. Also das sind diese Buntstickereien, die Schnitzwerke und die spitzenklöppelnden Frauen sind nicht die Bilder der dynamischen 20er oder anstrengenden 30er Jahre, sondern das greift mehr so in die österreich-ungarische Zeit zurück. Auch mit diesen geografischen Punkten, die er da setzt. Also die Tatra, also ich habe ein bisschen nachgeschlagen, Susanne. Karpaten, ja. Gebirge zwischen Slowenien und Polen. Also das slowenisch-ungarische, dann der Bayerische Wald, Deutsch, Österreichisch und dann Ligurien, also die romanische Welt. Das ist eigentlich der Kulturkreis der K&K-Monarchie, den er hier aufzeigt und ihn einmal überhöht und sagt, ihr Völker der Erde. Das finde ich wunderbar, die ersten drei Strophen, die jeweils so ein Stillleben bezeichnen, immer von dem Großen ins Kleine, also vom Gebirge, die Blumen in die Stickerei, vom Wald, wo der Baum geschlagen wird, in die feine Holzschnitzerei, vom Meer und dem Fischern in die Spitzenarbeiten. Sehr kunstvoll, oder?
Sehr, sehr kunstvoll. Ja, genau. Immer von der Natur ins Haptische, ins Anfassbare, in die Übertragung dessen, also ins Menschliche sozusagen, ja. In das, was von Menschenhand dann gemacht wird. Und dann müssen wir jetzt uns tatsächlich über die vierte Strophe unterhalten. Denn das ist, wie du schon richtig sagst, also diese Überhöhung, diese Zusammenfassung, ihr Völker der Erde, ja, mich rührt das Bleibende, das ihr vollführt, also das, was ihr dann sozusagen auch tatsächlich umsetzt. Also wenn wir dann in den drei vorangehenden Strophen bleiben, ist es ja sozusagen das Geschnitzte, das Gestickte, das Geklöppelte, was es auch immer sein mag, ja. Und dann kommt er zu sich, zum lyrischen Ich, und das ist so stark ich selbst, ohne Volk, ohne Land, nicht verwurzelt, stützt nun meine Stirn in die Hand. Also ganz klein, ich sitze da ganz bei mir, ich habe nichts, ich habe nicht geklöppelt, ich habe nicht gestickt, ich habe nicht geschnitzt. Es ist nur, ich denke, es ist dieses die Stirn in die Hand stützen, der Denker, ja, da gibt's ja auch gleich dieses Bild, das einem da in den Kopf schießt, vor Augen kommt, und wie verstehst du das? Bezieht er das auf sein Handwerk, also das, was er geben kann, was ihn ausmacht?
Also ich sehe da zwei Dimensionen drin. Das eine, ich denke schon, das ist für einen jüdischen Dichter, also es antizipiert nicht den Weltkrieg und den Holocaust, aber es geht um das immer wiederkehrende Leid des jüdischen Volkes, das ohne Volk und ohne Land ist. Also dieses Entrissensein. Er hat von sich später gesagt, er ist im Exil überall auf der Welt. Also er ist nirgendwo zu Hause. So. Aber ich glaube, es gibt eine andere Ebene, diese Fremdheit eines geistigen Menschen, der er ist als Dichter, gegenüber diesem volkstümlichen Leben. Und das rührt ihn so an. Also wie dort handwerklich die schönen Dinge entstehen, die bleiben. Und das Wort ist eben ein flüchtiges Produkt. Und in diesen verrückten Zeiten, 35 veröffentlicht, also in diesen Zeiten der großen Umwälzung, der großen Gefahren, ist dieser Wunsch nach dem einfachen Leben, nach dem geordneten Sein, einen Baum fällen und daraus eine Figur schnitzen und davon leben können. Also nach dieser Reduktion, das sehe ich da auch drin.
Ja, also das spüre ich, also das ist ja etwas, was einem im Moment sehr vertraut ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre auch einen Rückzug, also auch um mich herum, einen Rückzug ins Private, ins Kleine, ins ich glaube, Hygge nennt man das heutzutage, ja. Also dieses
mindestens so im Dänisch-Deutschen.
Im Dänisch-Deutschen, genau. Also ja, dieses sich
hügelig.
Hügelig, genau, dieses sich ein oder Cocooning, ja, das ist ja auch so ein Begriff, der so ein bisschen herumgeistert, also sich damit beschäftigen, wieder mit den kleinen Dingen, mit seiner direkten Umgebung, möglicherweise klöppeln Frauen heutzutage nicht mehr, aber dann, es gibt halt andere Sachen, mit denen man sich wieder beschäftigt und die einem so eine gewisse Ruhe, Zufriedenheit und Abgeschlossenheit gewähren in einer, ich weiß nicht, ich sag das jetzt mal hier so ein bisschen, weil es wahrscheinlich vielen ähnlich geht, in einer doch mehr und mehr aus den Fugen zu geraten scheinende Welt. Also das, was draußen passiert, ist so laut und so groß und so, also entzieht sich
bedrohlich,
ja,
ne?
Bedrohlich auch, aber es entzieht sich ja so unglaublich meinem Einfluss. Also es ist ja nichts mehr, was ich in irgendeiner Art und Weise in der Hand habe. Und dann ist natürlich der Rückzug ins Private und so wird es 35 ähnlich gewesen sein. Durchaus eine Option, ja.
Genau. Und Werfel ist eben nicht der Politische, der sich in die Brandung stellt, genau. Sondern der auch mit einem gewissen, und ich finde, das hat auch ein Recht, also mit einem gewissen Schmerz feststellt, ich bin fremd in dieser Welt und ich sehne mich eigentlich nach Geborgenheit und nach Klarheit und Einfachheit.
Ja, genau. Und ich stütze nun meine Stirn in die Hand, weil ich nachdenke, aber auch ein bisschen, also auch das ist ja eine kann durchaus auch als Verzweiflungsgeste gedeutet werden, ja. Also dieses Ratlosigkeit. Einfach, es ist einfach eine vielleicht auch eine gewisse Ratlosigkeit. Die auch das völlig nachvollziehbar. Wunderbar gemacht von Werfel, finde ich auch. Ganz kunstvoll angelegt und darauf hingearbeitet auf diese letzten beiden Verse.
Ja.
Wunderbar.
Ja. Dazu ein Bibelwort.
Ja, so, dazu ein Bibelwort,
Susanne,
ja.
Jetzt du.
Genau, das war natürlich wie immer meine Challenge, wie man das ja auch so schön neudeutsch nennt. Und ich bin bei Jakobus hängen geblieben. Ich sage mal, wie ich es empfunden habe, ja. Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Also wer klug ist, also wer ein bisschen versteht, was passiert, der zeigt mit seinem, sozusagen, der zeigt mit dem, was er tut, oder zeigt das, was er macht, mit einer gewissen Ruhe und Weisheit. Und ich finde, das zeigt, es ist dann egal, was es ist, ja, ob es die traulichen Buntstickereien sind, ob es das Schnitzen von heiligen Bildern ist oder eben einfach nur das Nachdenken und etwas ratlos sein und versuchen zu verstehen, solange es in Ruhe passiert und ohne Groll, und da so empfinde ich Werfel, ja. Es ist kein Groll, der ihn dieses Gedicht hat schreiben lassen, sondern es ist eher der Versuch, ein bisschen Ruhe zu finden, in dem, was passiert. Und das finde ich auch in diesem Jakobuswort, muss ich sagen.
Ja, ich finde, das nimmt diese Stimmung so auf, einer Lebensklugheit, die sich nicht, also gibt's ja anderes auch, die sich durch großen Mut zeigt, oder durch die Tat, die alles verändert oder so. Und hier ist Lebensklugheit bestimmt durch Sanftmut und Weisheit und dieses Stille und Schlichte, das, was Werfel so anrührt in dem, was die Völker dort so vor sich hin machen. ich finde das sehr, sehr schön.
Ja, und das ist übrigens auch, finde ich, die Analogie, also das passt dann auch wieder zu dem Dickinson-Gedicht. Es ist die Stille eigentlich, auf die's, also es ist die Ruhe, auf die es auch ankommen kann. Vielleicht gerade in Zeiten, wo es besonders laut ist.
Genau, und übrigens auch eine Meditationsübung dann für Aktivistinnen und Aktivisten, denn die Kraft kommt auch erst, wenn wir dann vernünftig ausatmen und zur Ruhe kommen und uns konzentrieren und vielleicht auch in der Klöppelarbeit oder so den Puls runterkriegen.
Magst du uns das Gedicht noch einmal lesen?
Ich lese noch einmal. Franz Werfel, das Bleibende. Solange noch der Tatra-Wind leicht slowakische Blumen bestreicht, so lang wirken Mädchen sie ein in trauliche Buntstickereien. So lang noch im bayerischen Wald die Axt im Morgengrauen hallt, so lang auch der Einsame sitzt, der Gott und die Heiligen schnitzt. So lang auf ligurischer Fahrt das Meer seine Fischer gewahrt, so lang wird am Strande es schauen die spitzen klöppelnden Frauen. Ihr Völker der Erde, mich rührt das Bleibende, das ihr vollführt. Ich selbst, ohne Volk, ohne Land, stütz nun meine Stirn in die Hand. Seelenfutter.
Ja, jetzt klingt es wirklich ja absolut, jetzt klingt es nochmal nochmal schöner, finde ich, beim zweiten Mal. Vielen Dank dafür. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind ganz gespannt darauf, wie ihr die beiden Gedichte empfunden habt. Schreibt uns. Wir freuen uns immer über alle Zuschriften unter seelenfutter@kirche-husum.de. Und ja, nächstes Mal eine Schnapszahl, oder?
111.
111, genau.
Ja, darauf nehmen wir vielleicht einen kleinen, aber hinterher, weil wenn ich mit dir über Gedichte rede, möchte ich möglichst klaren Kopf haben.
Ja, geht mir genauso.
Schön ist das. Vielen Dank
und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.